Danke. Ja, wir haben einen Psalm vor uns. Ich werde noch im Sommer mehr sagen dazu. Was sind Psalmen? Psalmen sind Gedichte. Und diese Gedichte, in aller Kürze gesagt, sind nicht in der gleichen Form wie Gedichte in der deutschen Sprache. Die hebräische Sprache lebt von Wortwiederholungen und Häufungen. Und es ist in der Regel so, dass es ein Gedicht immer mehrere Verszeilen umfasst. Nur das ganz kurz, dass ihr das nachher auch besser reinkommt. Wenn man den Vers 1 hat, merkt ihr, oder Vers 1 und 2 gehören zusammen, das sind die sogenannten vier ersten Verszeilen dieses Gedichtes. Höre mein Volk, meine Rede, neigt eure Ohren zu. Ich will meinen Mund öffnen, will vortragen. Das sind vier Verszeilen, wo eigentlich viermal dasselbe gesagt wird, etwas anders. Also variiert, sagt man dem. Es gibt von diesen Verszeilen eigentlich drei Hauptkategorien. Das sind Verstärkungen, Variationen, das sind Gegensätze und es sind Ergänzungen. Also so wird die ganze Poesie aufgebaut und so hat Gott uns das auch niedergelegt in der hebräischen Sprache. Das bedeutet, wenn man einen Psalm liest, dass man eben nicht, wie wir es uns gewohnt sind, ich öffne ein Buch oder die Bibel, lese es einmal durch, mach's zu und dann ist es so. Nein, das gar nicht. Die Psalmen, die Gedichte, die laden uns ein zu verweilen. Das heißt, es bekommt erst seine Farbe, seinen Schimmer, seine Freude. Wir kommen erst langsam in den Psalm hinein, wenn wir ihn immer wieder lesen. Das ist wirklich eine Einladung, gerade ein solcher Psalm, ihn immer wieder zu lesen. Und wenn ich mich jeweils auf eine solche Arbeit vorbereite, dann lese ich den Psalm während 2-3 Wochen jeden Tag, mehrmals. Das heißt, Gott hat sein Wort uns so gegeben, dass wir auf eine ganz kontemplative, eine auch ganzheitliche Art in dieses Wort hineinkommen können. Also das, und ich möchte euch gerne etwas hineinnehmen in diese Poesie, dass wir etwas eintauchen. Und dazu gehört, dass wir so uns langsam eindenken in diesen Psalm. Man kann das nicht einfach aufschlagen, lesen, zuschlagen, den Jahr durchmachen und dann ist es okay und dann habe ich ja meine Portion gekriegt. Das geht gar nicht so. Das ist auch absichtlich nicht so. Sondern wir nähern uns mal diesem Psalm. Und zwar möchte ich das gerne in vier Schritten tun. Vier Schritte, die ihr auch ganz persönlich für euch genau in dieser gleichen Art tun könnt. Oder auch in einer Gruppe. Also wenn ihr zum Beispiel als Paar Gottes Wort lest, ich empfehle euch sehr, lest Gottes Wort als Paar. Kleine Klammerbemerkung, das ist etwas vom Allerschwierigsten, als Paar über Jahre und Jahrzehnte Gottes Wort gemeinsam zu lesen. Wir haben gerade einen neuen Anlauf genommen, ich habe meine Frau gefragt, ich habe gesagt, ich habe Sorge, dass uns das verloren geht. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie jeweils stört, wenn ich vorlese und nicht sie vorliest. Haben wir gesagt, sofort wechseln, weil für mich ist es einfacher zuzuhören als vorzulesen. Und dann so haben wir wieder neu gestartet oder weitergemacht. Also unbedingt lest Gottes Wort als Paar, lest es auch in der Gruppe und in Bibelgesprächskreisen. Das kann eine Hilfe sein, diese vier Schritte zu unternehmen, auch das etwas anders auch nochmals oder etwas auszubauen, auch diese Gewohnheit. Der erste Schritt besteht darin, ich habe es hier euch notiert, einfach mal zu gucken, was steht da geschrieben. Und ich überschreibe es mit dem Begriff Drama. Wenn ihr die Bibel lest, dann merkt ihr sofort, ein großer Teil, der allergrößte Teil, das sind keine Lehrsätze, das sind keine Paragraphen, sondern das ist Geschichte. Das ist Geschichte mit vielen Charakteren. Hier sind wir in einem Teil der Bibel, wo etwas in einer poetischen Form verpackt ist. Das heißt, es geht nicht in erster Linie um Ereignisse, sondern es geht um Gedanken, um Gefühle, um innere Dinge, die abgehen. Hier haben wir eine besondere Art des Gedichts in Psalm 78. Es ist die beiden Hauptkategorien in Psalm ist entweder ein Klagelied oder ein Loblied. Entweder einzeln oder als Gottes Volk. Aber hier haben wir eine besondere Form. Das ist hier eine Weisheitsrede. Und ich werde jetzt erst einmal gucken auf einige Dinge dieses Psalms. Einfach mal beobachten, was steht hier geschrieben, was wird hier vom Drama von Gott, von seiner Geschichte mit uns Menschen, was wird uns gezeigt? Also der erste Schritt ist immer, schau mal auf dieses Drama. Wir haben manchmal die Tendenz, dass wir nur einzelne kleine Happen aus der Bibel rausnehmen und das große Bild aus den Augen verlieren. Es ist mir ein großes Anliegen, euch immer wieder auch an Bibeltagen so zu zeigen, wie hängen die Dinge zusammen? Wie ist die gesamte Geschichte Gottes eingebettet? Wie sind wir Teil von dieser Geschichte? Dieser Psalm 78 bietet natürlich eine besonders gute Möglichkeit, das zu tun, weil es kein kleiner Ausschnitt ist. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, als ihr zugehört habt. Es geht um eine Rückblende auf die Geschichte von Gottes Volk. Das heißt, der Psalmschreiber, der Asaf, der Chefsänger, hat ein langes Gedicht geschrieben und reflektiert über und denkt nach über die Geschichte von seinem Volk seit ganz früh. Also es heißt, es ist eine Reflexion der Geschichte. Also ein großer Teil des Dramas von Gott wird in diesem Teil, in diesem Psalm entfaltet. Was zu diesem Thema Gattung und Ziel, also wenn wir die ersten beiden Verse lesen, da wird gesagt, höre mein Volk, also es ist an Gottes Volk gerichtet, meine Lehre, oder man kann auch übersetzen, meine Unterweisung. Es ist Weisheitslehre, die hier weitergegeben wird. Das heißt, Der Autor, der Psalm, der Dichter, der Schreiber möchte uns aus Gottes Sicht weise Lehre weitergeben. Er möchte uns hineinnehmen und darüber ins Nachdenken bringen, was es heißt, Teil von Gottes Volk zu sein und wo die Herausforderungen liegen. Weisheit in der biblischen Sicht und auch im Altertum hieß, dass man durch Nachdenken, und Nachdenken heißt in der Bibel immer aus Gottes Perspektive, sein Leben besser gestalten kann. Und das ist das Ziel dieses Psalms. Durch Nachdenken über Gottes Geschichte, sein Leben und das gemeinschaftliche Leben weise zu gestalten. Das ist das Anliegen dieses Psalms. Geht's bis jetzt mit der Geschwindigkeit? Manchmal frage ich dann, sonst müsste es mir auch sagen, wenn ich dann zu schnell oder zu intensiv werde. Also, das Ziel ist, oder die Gattung dieses Psalms ist die Weisheitslehre. Mit in der Gemeinschaft von Gottes Volk weise leben, sein Leben weise zu gestalten. Es wird hier ein doppeltes Ziel gesagt, und das ist sehr interessant. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, aber ich möchte nur ein paar Schlaglichter werfen. Da steht auch, warum dass dieser Psalm geschrieben wird. Und zwar Vers 7 und Vers 8 unter anderem, damit, diese Bindewörter sind immer sehr wichtig zu beachten, damit, hier wird das Ziel gesagt, damit Gottes Volk auf Gott ihr Vertrauen setzt und die Taten Gottes nicht vergisst und seine Gebote befolgt. Das Ziel ist es also, in Gottes Volk das Vertrauen zu stärken. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Dinge nicht zu übersehen. Also er möchte mit diesem Gedicht das Vertrauen von Gottes Volk stärken. Das ist positiv ausgedrückt, dieses Ziel. Und Vers 8 drückt das noch negativ aus, dieses Ziel. Damit sie nicht würden wie ihre Väter. Ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht. Es ist interessant, in der Bibel diese Realität sich immer wieder zu beachten. Ich höre manchmal von der älteren Generation, ich bin jetzt auch über 40, ich kann es langsam jetzt auch sagen oder dazu stehen, dass man hört, ja, früher war alles besser. Übrigens, Prediger sagt, sage nicht, früher war alles besser. Wir sind und bleiben Sünder. Und hier steht sogar umgekehrt geschrieben, er sagt, damit ihr nicht werdet wie eure Väter. Es gibt auch die umgekehrte Sicht, dass wir eine Erneuerung brauchen, auch von Gottes immer wieder eine Erneuerung, jede Generation braucht eine Erneuerung. Das kann auch mal heißen, dass wir in einem Punkt anders werden als unsere Väter. Ich mache ein Beispiel. Ich bin ein Kind, und auch meine Frau ist ein Kind von der sogenannten Baby-Boomer-Generation. Sagt euch das etwas? Baby-Boomer, so nach dem Krieg geboren. Die haben eine unglaubliche Zeit durchgemacht, 50 Jahre lang, ununterbrochen, also bei uns in der Schweiz zumindest, ununterbrochenen Wohlstand und Aufstieg. Sie haben Kapital angehäuft wie keine Generation davor, das hat man auch statistisch berechnet, und Ich als die Folgegeneration habe einige kritische Anfragen daran. Ich möchte nicht meine Vorgängergeneration verurteilen, aber ich möchte einige Dinge anders machen als nächste Generation. Und ich glaube, das ist auch durchaus berechtigt, dass wir uns immer wieder fragen, wo möchte Gott unsere Generation, die nächste Generation auch erneuern? Es ist nicht nur so, dass einfach alles besser war früher, sondern wir müssen uns auch immer wieder fragen, wie können wir weise leben in dieser Zeit, weise nach dem Evangelium in Gottes Volk. Das ist also das Ziel dieses Psalms, die Gattung und das Ziel. Mich interessiert jeweils immer, wenn es so ein längerer Text ist, und das sind 72 Verse, zu sehen, um was geht's denn da genau. Also wir haben gerade die Einleitung gelesen, wir haben gesehen, es ist eine Weisheitslehre, wir haben gesehen, was das Ziel ist, das Vertrauen zu stärken und nicht und auch gewisse Dinge zu korrigieren gegenüber den vorigen Generationen. Und jetzt wollen wir mal kurz gucken, was ist dann der Haupt, was macht den Hauptteil dieses Psalms aus? Als ich den Psalm immer wieder gelesen habe, habe ich das erste Mal mir aufgefallen, es hat mich gedünkt, es kommt immer wieder dasselbe. Und wenn immer wieder dasselbe kommt, habe ich schon oft auch in Bibelgesprächskreisen das Thema gehabt, ist das nicht langweilig, wenn immer wieder dasselbe kommt, in etwas anderen Worten. Kann man das nicht kürzen oder zusammenfassen? Eben gerade nicht. Gott möchte auch durch Wiederholungen gerade besondere Dinge zeigen. Und was macht er hier? Eigentlich ist dieser Psalm, der ist eben, ich habe schon gesagt, nicht linear aufgebaut, sondern sehr spiralförmig. Es kommen vier Runden in diesem Psalm. Vier Runden macht er, dreht. Man kann eigentlich sagen, der Asaf dreht vier Runden mit uns, die immer einen Doppelklang haben, nämlich wie Gott handelt mit seinem Volk und dann wie die Menschen darauf reagieren. Zum Beispiel, wenn er mit mir mal liest, Vers 13. Er, Gott, spaltete das Meer und führte sie hindurch. Da ist auf den Auszug aus Ägypten und die Wüstenreise Bezug genommen und türmte die Wasser auf wie einen Damm. Er leitete sie bei Tag mit einer Wolke und mit dem Licht eines Feuers durch die ganze Nacht. Er spaltete Felsen in der Wüste und drängte sie wie mit großen Fluten. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Wenn ihr merkt, was passiert hier, es ist eine dauernde Wiederholung. Er macht was, er macht was, er macht was, er macht was, er macht was. Ich wiederhole es extra. Es ist wirklich dieses, er handelt, er handelt, er handelt, er handelt. 8, 10, 12 Mal hintereinander. Gott ist der Handelnde in seinem Volk. Er führt sie, er führt sein Volk. Und dann ab Vers 17 die Reaktion der Menschen. Dennoch, ein sehr wichtiges Wort in diesem Psalm, Vers 17, dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen, ihn zu erzürnen. Sie versuchten Gott und forderten Speise für ihre Gelüste und sie redeten gegen Gott und so weiter. Die Reaktion der Menschen. Vier Runden werden gedreht in dieser Art und Weise. Die erste Runde beschäftigt sich mit dem Auszug und dem Einzug in die Wüste. Dann die zweite Runde, das ist ab Vers 23 kommt er nochmals auf Gottes Wirken, kommt wieder Gottes Wirken in den Mittelpunkt, wie er sein Volk besonders mit diesem Manna und mit der Speise versorgt, also mit Essen versorgt in der Wüste. Da wird das nochmals ganz, ist wie eine Lupe, nochmals einen Moment oder einen Augenblick aus der Geschichte des Volkes näher beleuchtet. Zweite Runde, wieder die Reaktion des Volkes. Dann die dritte Runde beginnt ab Vers 42 oder so, 43. Da nimmt er Bezug auf die 10 Plagen in Ägypten und den Auszug. Kommt er wieder, macht er wieder eine Runde, was Gott alles machte. Und ihr merkt die Aufzählung dann. Eines am anderen. Ströme in Blut verwandeln, Ungeziefer, Frösche, Heuschrecke, Hagelschlag und so weiter. Da wird wieder ganz viel mal gesagt, was hat Gott alles gemacht. Und da kommt wieder die Reaktion des Volkes. Und dann am Vers 54 nochmals dann etwas weiter geblendet in die Geschichte seines Volkes. Er brachte sie in sein heiliges Land. Er vertrieb die Völker dort. Und dann wieder ihr Ungehorsam. Und später sagte er, Dann in Vers 60 nahm er auf die Zeit von Samuel Bezug, wo Gott seine Bundeslade, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, am Anfang des ersten Buches Samuel, wo die Bundeslade zu den Philistern überging. Die Israeliten hatten das Gefühl, die Bundeslade, die, wenn wir die haben, dann haben wir den Schrein bei uns und da wird uns nichts schief gehen. Und er sagt hier, er hat sogar seine eigene Macht in Gefangenschaft gegeben, in Vers 61. Also vier Runden, wo aus Gottes vier Schlaglichter auf die Geschichte von Gottes Volk. Zuerst, wie er sie aus Ägypten in die Wüste führten, sie murren. Dann das Schlaglicht mit der Ernährung durch das Manna. Dann die 10 Plagen und dann nochmals, dass er sie in das Land leitet und die erste Teil der Landnahme. Also das sind vier Runden, die er dreht und viermal auf eine ähnliche Art und Weise, spiralförmig immer wieder auf die gleichen Aspekte zu sprechen kommt. Übrigens, um einen kleinen Hinweis noch zu machen, ich kann nicht den ganzen Psalm jetzt in jedem Detail anschauen, aber Vers 29, wenn ihr da mal lest, was Gott gemacht hat, ein Beispiel, wie er gewirkt hat, da bin ich auch drüber gestolpert, da steht, dass er sie versorgt hat, da aßen sie und wurden völlig satt. Er gewährte ihnen, wonach sie gelüstet hatten. Sie hatten ihre Begierde noch nicht gestillt, da erhob sich der Zorn Gottes und so weiter. Schaut, das ist ja sehr erstaunlich in der Geschichte seines Volkes. Wir haben oft das Gefühl, wenn Gott uns etwas vorenthält, dann ist es, dann haben wir eine Mühe damit. Aber es kann auch sein, dass Gott uns etwas gibt und damit Mühe auslöst. Nur das so als Klammerbemerkung. Manchmal ist es auch ein Handeln von Gott, dass er uns etwas im Überfluss gibt und wir daran eben auch lernen können. Also es geht auch umgekehrt. Die Bibel ist sehr realistisch. Die Bibel durchspricht unsere Stereotypen, so wie wir nicht sagen können, früher war alles besser, sondern wir müssen auch manches von unseren vorherigen Generationen überdenken und anders leben, so können wir auch sagen, Gott enthält nicht einfach nur vor, er gibt manchmal auch extra zu viel. Habt ihr das auch schon mal überlegt, dass das auch das Gegenteil ein Handeln von Gott an uns sein kann? Viele solche Dinge fallen einem auf, wenn man den Psalm so richtig in den Psalm eintaucht. Ich bin immer noch daran, das Drama dieses Psalms zu entfalten, zu zeigen, wie Gott auf die Geschichte mit seinem Volk blickt. Wir haben gesehen, was so die Art und Weise des Psalms ist. Es ist eine Weisheitslehre. Wir haben gesehen, es soll das Vertrauen stärken und soll auch unsere Sichtweise korrigieren, dass wir auch bewusst vor Gott leben, in jeder Generation. Wir haben jetzt gesehen, es werden vier Runden gedreht aus der Geschichte seines Volkes. Und ich möchte noch auf zwei Dinge auch weiter aufmerksam machen, die sehr, sehr dominant sind in diesem Psalm, um euch einfach dass wir uns etwas einfinden in diesem Psalm. Vers 8, wenn ihr den lest, da steht eigentlich schon alles enthalten, was nachher kommt. Das ist in der Bibel oft so, dass im Anfang schon viel enthalten ist. Manchmal darf man nicht so schnell über die Anfangsverse weggehen. Da steht, damit sie nicht würden wie ihre Väter, ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht. Da steht von diesem Trotz und dieser Widerspenstigkeit, im Englischen ist es sehr, sehr schön, a stubborn and rebellious generation. Um das geht es, damit sie nicht dieses rebellische und dieses stubborn, das hartnäckig, dieses halsstarrig steht auch an einzelnen Stellen, so wird das Wort übersetzt, dass sie nicht so würden. Dieser Aspekt der Rebellion und der Halsstarrigkeit, das wird absolut immer wieder wiederholt in diesem Psalm. Ist was, was wir gerne überlesen, aber ich möchte es mit euch mal durchgehen. Ganz kurz. Vers 10 steht, sie bewahrten den Bund Gottes nicht, sie weigerten sich nach seinem Gesetz zu handeln. Vers 11, sie vergaßen seine Taten. Vers 17, dennoch fuhren sie fort, gegen ihn zu sündigen. Sie erzürnten den Höchsten. Vers 18, sie versuchten Gott. Vers 19, sie redeten gegen Gott. Dann Vers 22, sie vertrauten nicht auf seine Rettung. Vers 32, trotz alledem sündigten sie weiter. Sie glaubten nicht an seine Wunder. Vers 36, Sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund, sie logen mit ihren Zungen, ihr Herz war nicht aufrichtig, sie hielten nicht treu an seinem Bund fest. Vers 40. Wie oft lehnten sie sich gegen ihn auf in der Wüste? Sie betrübten ihn. Vers 41. Sie versuchten Gott. Sie verkümmerten den Heiligen Israels. Es ist übrigens sehr interessant, diese Verben einmal sich aufzulisten. Das mache ich sehr oft in diesen Psalmen, dass ich mal die Verben so zusammenstelle, also die Tätigkeitswörter. Dann Vers 56. Sie versuchten Gott den Höchsten. Sie waren widerspenstig gegen ihn. Sie bewahrten seine Zeugnisse nicht. Sie wichen zurück und fielen ab, sie gingen fehl, sie reizten ihn zum Zorn. Also ganz vielmal wird von dieser Widerspenstigkeit von Gottes Volk geredet. Merkt ihr das? So 20 Mal, 25 Mal, immer wieder kommt dieses Handeln, dieses Widerspenstige, dieses Rebellische, diese rebellische Art von Gottes Volk wird hier thematisiert. Was wird noch gemacht, damit im Zusammenhang, ich habe das unter dem Titel Bundesbruch zusammengefasst, was war die Antwort Gottes darauf? Auch da, ich gebe euch einige Hinweise. Vers 21. Was wurde mit Gott? Er wurde zornig und Feuer entbrannte. Zorn stieg aus über Israel. Merkt ihr, dreimal wiederholt im gleichen Vers. Vers 31. Da hob sich der Zorn Gottes gegen sie. Er tötete und streckte nieder. Vers 38, er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Oftmals wandte er seinen Zorn ab und erwägte nicht seinen ganzen Grimm. Vers 49, als er die Glut seines Zornes entsandte, Wut und Grimm und Drangsal. Vers 50, als er seinem Zorn den Lauf ließ. Vers 58, sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen. Vers 59, Gott hörte es und geriet in Zorn. Merkt ihr, wie oft das vorkommt? Kommt ganz oft vor, seine Reaktion Gottes, Zorn. Und Vers 62, er überlieferte sein Volk dem Schwert und war zornig über sein Erbe. Also wir sehen einerseits die Rebellion seines Volkes und Gottes Zorn über die Sünde und über die Widerspenstigkeit seines Volkes. Das wird sehr oft wiederholt. Es ist ganz wichtig, dass wir solche Psalmen ganz lesen und überhaupt das ganze Wort Gottes lesen. Einfach mal zuerst genau hinsehen, was passiert hier? Warum wird dieser Psalm geschrieben? Was ist das Ziel? Was ist es für eine Art zu schreiben? Was thematisiert hier Gott und was wird betont? Immer wieder. Und so kommen wir langsam in den Psalm hinein. Ich glaube, es ist ein Problem heute, dass wir zu schnell Bibel aufschlagen und schnell lesen und sagen, so, ich will schnell was für mich und zu und weiter. Nein, Gott möchte uns in seine Geschichte hineinnehmen. Er möchte, dass wir darin leben. Er möchte, dass wir darin richtig uns baden, hineinkommen, die Farben erkennen und ich sage es dann am Schluss nochmals, dass wir als ganzer Mensch verändert werden. Und der erste Schritt ist, genau mal hinzusehen, hinzuhören, das immer wieder zu lesen und zu merken, wo setzt er die Schwerpunkte. Ich möchte gerne noch auf etwas hinweisen. Ich mache jetzt nicht mehr zu viele Punkte. Also ich habe Gattung und Ziel erwähnt, die vier Runden, dann die Widerspenstigkeit des Menschen, der Gottes Zorn über die Sünde, Widerspenstigkeit und ganz spannend ist der Schluss. Der Schluss ist oft auch, also gerade in diesem Psalm, ein ganz entscheidender Wendepunkt. Da lesen wir, dass Gott seinen Knecht David erwählt, eben nicht den Stamm Ephraim, Klammerbemerkung, Ephraim hatte immer von Anfang an von der Geschichte von Gottes Volk immer den Anspruch, die Führung über Gottes Volk zu übernehmen. Wenn ihr das Buch Richter liest, dann ist es ganz wichtig, das zu beachten. Es war von Anfang an eine riesige Rivalität zwischen dem Stamm Ephraim und dem Stamm Juda. Die beanspruchten beide die Vorherrschaft. Und wenn man dann liest unter David, dass er nur über einen Teil des Volkes zuerst König war, hat das mit dem zu tun, dass es eine tiefe Entfremdung gab in Gottes Volk schon von Anfang an durch diesen Zwist zwischen diesen beiden Stämmen. Nach Salomo ist dann das Reich auseinandergefallen, aber das war schon eine Geschichte, die sich schon hunderte Jahre vorher abgezeichnet hatte. Konflikte haben eine lange Vergangenheit. Entfremdung und Entzweiung Gottes Volk hat eine Vorgeschichte. Das passiert nicht einfach Knall auf Fall. Darauf wird auch Bezug genommen, zweimal in diesem Psalm. Und am Schluss wird gesagt, dass Gott seinen Knecht David erwählt. Und habt ihr gelesen, wie er ihn beschreibt? Diesen David, Vers 71. Als er den tragenden Schafen nachging, holte er ihn, dass er Jakob weiden sollte, sein Volk, und Israel sein Erbe. Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und leitete sie mit weiser Hand. Ach, da wird es mir warm ums Herz. Aber es wird mir nicht immer warm ums Herz in diesem Psalm. Ich werde durch ein Wechselbad der Gefühle geführt. Da steht immer wieder von Rebellion und von Widerspenstigkeit und von Sünde und von Abfall. Und dann steht von Gottes Zorn. Auch damit haben wir gerade in der heutigen Zeit, das ist, fällt uns nicht einfach, diesen Aspekt auch zu sehen. Und dann am Schluss doch diese Auflösung, dass da jemand ist, der den Menschen nachgeht. Und das ist ein wunderschönes Bild. Der Herde ist die Hauptmetapher dieses Psalms, das Bild der Herde. Jemand, der den Schafen nachgeht, sie holt, sie weidet mit Treue und sie leitet mit weiser Hand. Wunderschönes Bild. Übrigens gibt es das Bild schon in Vers 52 und 53. Er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und leitete sie wie eine Herde unter der Wüste und führte sie sicher, dass sie sich nicht fürchteten. Also, merkt ihr, es ist eine große Spannung in diesem Psalm. Ein Wechselbad der Gefühle zwischen Rebellion, Gottes Zorn und Gottes Fürsorge und Barmherzigkeit und jemandem, der sein Volk führt mit weiser Hand und ganz fein Acht gibt auf die Herde. Das alles sind Dinge, die mir jetzt beim Lesen, ohne dass ich einen Kommentar oder irgendwas gelesen hätte, einfach durch das viele Lesen dieses Psalms mit der Zeit so sich herausgeschält hat. Dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Muße, dafür braucht man auch einander. Das ist ja auch das Schöne zusammen, einen solchen Psalm zu lesen. Der Knecht David, darauf werden wir nochmals zurückkommen. Möcht ihr noch ein kurzes Modell zu diesem ersten Schritt hören? Oder ist schon genug? Ich mache extra immer die Frage und schaue euch an, ihr könnt dann nicken. Oder mögt ihr noch ein kurzes Modell haben zu diesem Psalm? Modell heißt so eine Hilfestellung fürs Bibelstudium, so ein zusammenfassendes, kurzes Du nix, Daniel, also ganz kurz. Wenn man jetzt über diesen Psalm hinausgeht, dann fällt auf, dass im Alten und im Neuen Testament immer wieder auf drei Dinge Bezug genommen wird von Gottes Volk. Ägypten, die Wüste und das Land. Ich erwähne das deshalb, weil es auch in diesem Psalm ein sehr dominantes Motiv ist. Gott gibt uns ja die Geschichte von Gottes Volk als Instruktion, als Unterweisung, damit wir ein weises Leben in unserer Generation führen können. Und dabei nimmt er immer wieder fast so als Vorlage auf drei Dinge Bezug. Ägypten, Wüste, Land. Auch in diesem Psalm kommt es vor. Also Ägypten, die Erlösung mit den 10 Plagen, dann die Wüstenreise, wo er sich versorgt, und dann Vers 54, wie er sie ins Land führt. Sicher ins Land führt. Spannend ist, man könnte jetzt im Alten und Neuen Testament mal schauen, wo das überall vorkommt. Es kommt ständig vor. Wenn ihr zum Beispiel den Propheten Jesaja liest, Jesaja 40 bis 55, wird ständig auf diese, man kann fast sagen, Typologie Bezug genommen. Das heißt, Gott greift diese Phase der Geschichte von seinem Volk immer wieder auf, weil er sagt, daraus können wir besonders viel lernen. Natürlich können wir dann ins Neue Testament gehen und mal schauen, wo kommen diese Dinge auch vor. Ägypten, Wüste, Land. Ich kann mich jetzt nicht länger damit beschäftigen, aber wenn ihr mal als Anregung darauf achten wollt, in Ägypten steht sinnbildlich für die Sklaverei, der Sünde und das alte Leben ohne Christus. Das ist eigentlich, für was diese Sklaverei in Ägypten immer wieder sinnbildlich steht. Es gibt immer wieder Anspielungen, auch im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 6, auf diese Teil Ägypten. Ägypten ist das alte Leben in der Sklaverei und der Sünde und Satans, das Leben ohne Christus. Die Wüste, die Wüstenerfahrung, zum Beispiel in 1. Korinther 10, wird ganz direkt angewandt auf das Leben von Gottes Volk jetzt in der Zwischenzeit. Warum Zwischenzeit? Weil schon das Neue angebrochen ist, das neue Leben hat uns Christus geschenkt, das verändert uns auch. Es ist eine Anzahlung auf die Zukunft, es ist eine Erstlingsfrucht, es sind die ersten Schößlinge, die kommen, wo man sich darüber freuen kann, da kommt was Neues und gleichzeitig ist das Alte noch da. Es ist noch so viel, es geht noch so viel im Rucksack, was wir noch haben. Wir sind noch mit dieser Sünde, in diesem sündigen Leib. Wir werden sterben, wir erleben Leid und so weiter. Und diese Auseinandersetzung, diese Spannung begleitet uns während diesem Leben, bis wir eben im Land sind. Land im Hinblick die ewige Ruhe, den Himmel. Wobei Ruhe, um das schnell zu sagen, nicht einfach heißt, dass wir nichts mehr tun werden. Das wäre auch mal ein Thema, was genau im Himmel uns erwartet. Aber diese Typologie von Ägypten, Wüste und Land kommt sehr oft vor. Und das ist genau unser Leben, das ist mein Leben, Leben von Haniel. Sklaverei der Sünde, Leben in der Zwischenzeit mit all diesen Begrenzungen, mit der Sünde, mit den Rückfällen, mit dem Stehen und Auffallen und Aufstehen und die Freude einmal in dieses sicher, wie steht ja so wunderbar, er brachte sie sicher in dieses Land, in diese ewige Ruhe eingeführt zu werden. Das ist so dieses Modell, was hier in der Psalm 78 steht und immer wieder im Alten und Neuen Testament aufgegriffen wird. So, das wäre mal der erste Schritt gewesen. Einige Dinge, um so einen Psalm etwas näher zu bringen und auch mal zu sehen, was steht da geschrieben. Wir haben nochmals wiederholt gesehen, es ist eine Weisheitsrede. Wie können wir unser Leben weise führen in unserer Generation und das der nächsten auch wieder weitergeben und unser Vertrauen auf ihn setzen. Und wir haben gesehen, 4 Runden aus Gottes Volk, immer wieder aufgegriffen und zwar immer wieder aus 2 Perspektiven. Wie handelt Gott souverän mit seinem Volk? Wie reagiert der Mensch drauf? Mit Rebellion. Und Gott muss richten, er richtet, er ist zornig. Und dann dieser wunderbare Zielpunkt am Ende des Psalms, dieser David, dieser Knecht, der sein Volk führt. Das wäre mal der erste Schritt. Der erste Schritt besteht darin, und ich lade euch herzlich ein, das auch immer wieder zu tun, euch auch Zeit dafür zu nehmen, einfach mal zu gucken, was steht denn hier? Was wird denn hier betont? Was sind so Aspekte, die mich vielleicht auch irritieren? Ich weiß nicht, vielleicht hat euch das irritiert, dass so oft steht, dass Gott zornig wurde. Das kann gut sein. Und gerade diese Irritationen sind Anstöße, um zu lernen, sagt ein Freund von mir immer. Das heißt, wenn ich die Bibel lese und aufmerksam lese, sind es oft gerade die Irritationen, die zu neuen Erkenntnissen über die Herrlichkeit dieses Gottes führen. So, und jetzt möchte ich euch mal kurz Zeit geben, um diesen ersten Schritt nochmals Revue passieren zu lassen. Ich weiß, es ist ein anspruchsvoller Schritt jetzt gewesen. Bitte tauscht doch mal mit dem Nachbarn links, rechts kurz aus. Was ist euch geblieben? Was hat euch angesprochen? Einfach so kurz auszutauschen. Wenn ihr das macht und wenn ihr in einigen Sätzen zusammenfasst, was ihr bis jetzt verstanden habt, dann verankert sich das besser bei euch. Mache ich mit den Kindern immer, dass sie nochmals in eigenen Worten wiedergeben, was ist jetzt bei mir angekommen? Das ist ein ganz wichtiger Schritt, unterschätzt ihn nicht. Also, los. So, ich hole eure Aufmerksamkeit zurück. Ich weiß, meistens etwas zu knapp zeitlich. Das mache ich extra so. Das heißt, das soll ja langsam gesetzt und gesät werden. Es wäre eigentlich meine Freude, wenn ihr den Psalm noch diese Woche öfters liest, vielleicht sogar nach Hause geht und euren Verwandten, Bekannten, Freunden, Kindern, Enkeln, euren Vätern, Großvätern erzählen würdet von dem, was ihr hört. Das ist übrigens das Ziel dieses Psalms, ist genau das. Also, wir kommen nachher nochmals drauf, erzählen wir es weiter. Unbedingt, nehmt das mit. Diskutiert im Auto drüber, wenn ihr nach Hause geht oder wenn ihr wieder losfahrt, vielleicht von einem Aspekt, der euch beschäftigt, teilt das miteinander. Dann beginnt dieser Psalm zu lesen. Zweiter Schritt, nachdem wir mal geschaut haben, welches Drama von Gottes Geschichte, welcher Akt dieses Dramas wird hier entfaltet, kommt der zweite Schritt. Die Lehre zu entfalten, die dieser Psalm enthält. Auf Englisch ist es dann schön mit 4D, also mit 4D, Drama, Doctrine wäre der zweite Schritt. Die Lehre herauszuarbeiten. Das mache ich in einer doppelten Art und Weise anhand dieses Psalms. Einmal zu schauen, welche Grundsätze von Gottes Handeln mit den Menschen kommen da zur Sprache in diesem Psalm. Und dann ein ganz wichtiger zweiter Schritt, also eigentlich Schritt 2b, wie ist denn im Moment der Zeitgeist? Also Gottes Handeln dem Zeitgeist gegenüberzustellen. Das ist ganz ein wichtiger Schritt. Also wir haben zuerst geschaut, was spielt sich hier ab? Worauf setzt der Betonung? Und jetzt beginnen wir, diese Prinzipien dieses Psalms herauszuarbeiten. Und da habe ich jetzt nicht ich habe das wirklich für mich gemacht, ich mache das auch heute noch nach vielen Jahren für mich selbst. Ich muss das für mich selbst erarbeiten. Das hilft mir nicht einfach, wenn ich irgendeine Abhandlung dazu lese, sondern ich möchte das immer wieder selber auch erarbeiten und dann natürlich kann ich auch Hilfsmittel benutzen. Das Erste, was uns dieser Psalm zeigt, ist, dass Gott der Handelnde ist. Das ist mir aufgefallen. Gott ist der Handelnde im Leben seines Volkes. Sagst du, ja und jetzt? Was soll das? Ja, das ist ganz wichtig. Ich rede mit vielen Menschen, die immer so von Gott reden, als sei er noch irgendeiner, der irgendwann noch dazukommt und mir noch seinen Segen gibt. Da kommen wir zum Zeitgeist. Unsere Zeit, und ich arbeite im Managementbereich, die üben von uns ständig ein, du bist die Person, auf die es ankommt. Du bist im Driver's Seat. Es kommt auf dich an. Ich bin im Zentrum des Handels, im Zentrum meines kleinen Planeten. Das höre ich die ganze Zeit im Management. Das stimmt auf die eine Art auch, aber es ist eine Überbetonung. Gott ist der erste Handelnde in deinem und in meinem Leben. Wie ist das gemeint? Überleg dir mal. Hast du dir ausgewählt, in welcher Zeit du auf die Welt gekommen bist? Nicht, oder? Hast du dir deine Familie ausgewählt? Auch nicht. Hast du dein Geschlecht ausgewählt? Heikle Frage heute. Auch nicht. In welchem Land? Auch nicht. Mit welcher Begabung? Auch nicht. Ja, denkst du wohl, natürlich hast du mitbestimmt, dass du heute hierher kommst und hier sitzt. Aber das hat eine Geschichte. Gott handelt mit uns. Er ist der erste Handelnde in unserem Leben. Das ist kein Zufall. Weder deine Familie, noch dein Land, noch deine Begabung, noch deine Verwandtschaft. Ja, nicht einmal, dass du hier sitzt. Er ist der Handelnde. Er ist der erste Handelnde im Leben seines Volkes. Das ist der erste Punkt, den ich hier in diesem Psalm sehe. Der zweite Punkt ist, der Mensch rebelliert. Das haben wir ja gesehen. Etwa 25 Mal steht, dass sie ihn erzürnt haben, dass sie hartnäckig rebelliert haben. Ich habe noch ein Zitat zum ersten Punkt. Das möchte ich euch gerne vorlesen aus einem Buch eines postmodernen Literaten. Der schreibt, das Zeitgefühl beschreibt er so. Wir sind nicht länger Gäste im Haus eines anderen und deshalb verpflichtet, unser Verhalten mit einer Anzahl vorher existierender Regeln Übereinstimmung zu bringen. Dies ist jetzt unsere eigene Schöpfung. Wir definieren die Regeln. Wir etablieren die Parameter der Realität. Wir erschaffen die Welt. Und weil dem so ist, fühlen wir uns Kräften von außerhalb nicht mehr unterworfen. Wir müssen unser Verhalten nicht länger rechtfertigen, denn wir selbst sind das Königreich, die Macht und die Herrlichkeit für alle Zeiten. Amen. Das schreibt ein säkularer Denker unserer Zeit. Und das ist genau diese Haltung. Gott ist eigentlich ausgeschlossen. Ich bin der Handelnde, ich erschaffe mir meine Welt, ich bin das Zentrum. Wir müssen uns nichts vormachen, davon werden auch wir infiziert. Gott ist der erste Handelnde in unserem Leben. Er ist ein Gott, der wirklich da ist und wirklich handelt. Dass sie, dass du in diesem Saal hier sitzen, ist kein Zufall. Das ist sein Handeln mit uns. Das zweite ist, dass der Mensch rebelliert. Das ist ganz deutlich, 25 Mal wird es gesagt, unangenehm ist es und bleibt es. Und manchmal frage ich mich, warum sprechen wir so selten über unsere Rebellion? Ich höre das ganz selten, dass man Predigten, Bibelarbeiten mal ganz exklusiv auf diesen Punkt legt, wo und inwiefern sind wir eigensinnig, starkköpfig, rebellisch, eben stubborn and rebellious. Das ist die Realität, war die Realität seines Volkes damals, das führt uns vor Augen. Und es ist sie auch heute, da muss ich ganz ehrlich sein. Warum konzentrieren wir uns so oft nicht darauf, weil es unangenehm ist? Das ist eine Frage an den vierten Schritt, den ich nochmals aufbringe. Der Mensch entschuldigt seine Rebellion. Das ist einer der wichtigsten Schritte in der Beratung von Führungskräften, zu diesem Punkt zu kommen, wo das Gegenüber seine Rebellion oder seine Widerspenstigkeit oder auch seine Sünde nicht mehr unter den Tisch kehrt. Und nicht einfach sagt, es gibt so verschiedene Muster, die ich sehr gut kenne, auch von mir selbst. Zum Beispiel, dass man das aufs Umfeld verlagert. Habt ihr das auch schon gehört? Ja, das war meine Kindheit, mein Vorgesetzter, mein Unternehmen, mein Haus, meine Umgebung, der Bus. Alles andere außer ich, das höre ich sehr oft. Und eigentlich ist meistens dieser Psalm darauf hin, zu sagen, ja, natürlich ist auch am Umfeld nicht alles gut. Das hat ja auch was Wahres. Natürlich gibt es zum Beispiel schon Spardruck. Und natürlich stehe ich unter Druck, gut dazustehen von meinen Kollegen. Und darum habe ich gelogen. Ah, gelogen. Wer hat gelogen? Ich habe gelogen, um besser dazustehen vor anderen Menschen. Genau das ist es. Und das ist wichtig zu erkennen. Wehe uns Christen, wenn wir diesen Punkt nicht mehr betonen. Das ist eine Katastrophe, weil sie uns zu Fehldiagnosen führen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, sage ich, des Zeitgeistes, dass wir nicht unsere Sünde, unsere Rebellion an den Tisch kehren. Das gibt nämlich Fehldiagnosen. Brutale Fehldiagnosen. Zum Beispiel, wenn sich das in einer Gesellschaft ausbaut, dass man die Schuld jemandem anders zuschiebt, dann gibt es zum Beispiel dann plötzlich die Opfer-Täter-Umdrehung in der Gesetzgebung. Das kann sich dann plötzlich verankern. Oder das Gericht, dass am Schluss die Täter geschützt werden und die Opfer an die Kasse kommen. Habt ihr das schon mal gelesen in Zeitungen? Ich lese sehr oft von diesen Dingen. Das besteht darauf, weil wir nicht die Rebellion dort ansetzen, wo sie ist. Der Jackie Chesterton, einen den Literaten, die ich liebe, ein Engländer, der hatte mal die Frage von einer großen Zeitung bekommen, die hat eine Umfrage gemacht von berühmten Persönlichkeiten, wo liegt das Problem in dieser Welt? Er hat zurückgeschrieben, meine sehr geehrten Herren, das Problem bin ich. Ihr ergebener Jackie Chesterton. Der hat genau verstanden, um was es geht. Das Problem dieser Welt bin ich. Es ist in mir drin. Auch andere Denker haben das festgestellt. Ganz wichtig, diese Rebellion nicht auszuklammern. Dazu leitet uns dieser Psalm an. 25 Mal steht es. Sie waren widerspenstig. Sie haben aufbegehrt. Sie haben nicht gehört. Und in Vers 8, sie hatten kein festes Herz, um das mitzumachen. Ganz wichtig, das zu beachten und nicht auszublenden. Da liegt eine riesige Chance. Jemand hat gesagt, einer der größten und befreiendsten und wichtigsten Dinge des christlichen Glaubens ist doch genau, das anzuerkennen. Diese Rebellion, das ist der erste Schritt zur Veränderung. Wenn wir es ausblenden, wird es nur schlimmer. Wenn wir es auf andere abschieben, wird es schlimmer. Aber wenn wir sagen, das Problem bin eigentlich im Grunde genommen mal zuerst ich selbst. Und dazu leitet dieser Psalm an. Ich könnte mir viel dazu sagen, ich möchte einfach mal durch diesen Punkt durchgehen. Wir haben gesehen, dass Gott zurechtweist. Gott weist zurecht, und zwar ziemlich hart, wenn ihr die Geschichte dieses Psalms gelesen habt, dass Gott alles zugeschrieben wird, diese Tätigkeitswörter, merkt ihr, dass er auch züchtigt, dass er zurechtweist, dass er, das wären schon alles Worte, die ich jetzt brauche, die politisch inkorrekt sind, züchtigen, zurechtweisen, korrigieren, strafen, androhen, umsetzen, alles das findet ihr zuhauf in diesem Psalm und nicht nur in diesem Psalm, man findet es von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Auch nicht nur im Alten Testament, da war er gar nicht, überhaupt nicht. Es ist von A bis Z so, dass Gott sagt, er richtet. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm, dass wir wissen, oder dass wir auch wissen, ich bin rebellisch und Gott weist mich zurecht. Es steht in Hebräer 12, dass die Zurechtweisung Gottes auch im Leben seiner Kinder unangenehm ist. Dass sie schmerzvoll ist und dass wir sie im Moment gar nicht wünschen, aber er verheißt uns eine wirksame Frucht der Gerechtigkeit nachher. Er sagt, im Moment ist es absolut unangenehm und es steht dann auch im Psalm Sprüche 3, das wird dort zitiert, verachte nicht diese Züchtigung. Oh, wie oft stehen wir in Gefahr, das einfach zu verachten. Die Dinge, wenn du dir mal kurz überlegst, was ist im Moment in deinem Leben dein Stachel? Der Stachel, der dich beschäftigt, das können Vorgesetzte, Kameraden, Freunde, Nachbarn, das könnte sein, dass genau dort Gott uns zurechtweist, uns prüft, uns läutert, um etwas daraus entstehen zu lassen. Verachte nicht diesen Punkt. Das weist uns dieser Psalm an. Gott handelt unangenehm zugunsten seines Volkes. Wie ist es im Moment? Wenn wir nicht mehr Gott haben, der uns zurechtweist, der uns züchtigt zu unserem Guten, dann müssen wir uns, habe ich so gesagt, in die Hände der Menschen fallen lassen. Und David sagt es an einer Stelle, 2. Samuel 24, glaube ich, ich möchte lieber in Gottes Hand fallen, als in die Hände der Menschen. Wenn wir keinen züchtigen, zurechtweisenden, korrigierenden Gott haben, der zu unserem Guten handelt, dann sind wir den Händen von uns selbst und der Menschen ausgeliefert. Und ganz ehrlich, ich sage es wie David, ich möchte lieber in die Hand dieses barmherzigen, korrigierenden, weisen, vorausplanenden Gottes fallen, als mich in die Hände der Menschen fallen zu lassen. Das ist grausam. Wirklich grauenvoll in die Hände der Menschen zu fallen. Das Bild im Moment, glaube ich, in unserem wohlstandsverwöhnten Westen, in anderen Gegenden der Welt müsste ich das anders formulieren, ist im Moment, dass Gott nicht unser Zuchtmeister ist, sondern unser Glückslieferant. Das ist ganz klar, das ist tief in uns drin. Gott ist unser Glückslieferant, aber nicht unser Zuchtmeister. Und dieser Psalm korrigiert dieses Gottesbild. Das ist nicht das Gottesbild aus der Bibel, das ist ein Götze. Wenn wir uns das vorstellen, Gott ist unser Glückslieferant, das ist ein Götze unserer Zeit. Das redet unsere Konsumgesellschaft um seit Jahrzehnten, nein, wir glauben es langsam. Lassen wir uns korrigieren von dem Psalm 78. Gott ist unser Zuchtmeister zu unserem Guten. Das vierte ist, dass wir das Buße oder Gericht geschieht. Wenn ihr mal den Vers 34 liest, hat mich sehr beschäftigt oder bewegt. Das ist Vers 34. Ja, Vers 34. Wen er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und suchten Gott. Ach, das ist ein toller Vers. Es ist der einzige Vers dieses Psalms, der jetzt so spricht. Und darum, ich achte mich immer auf die Dinge, die auch einmal vorkommen und so prägnant vorkommen. Was möchte Gott damit bewirken? Er möchte, dass wir nach ihm fragen und ihn suchen und umkehren. Vers 34, genau darauf ist es gerichtet. Wie aber können wir umkehren, wenn wir nicht unsere Rebellion anerkennen? Dann wissen wir ja gar nicht den Grund, warum wir umkehren sollten. Ist ja alles in Ordnung, nur die anderen sind das Problem. Wenn wir Gott nur als Glückslieferanten sehen und böse sind, weil er uns nicht genau das gibt, was wir im Moment wollen, wie wollen wir dann sein Gericht anerkennen und nach ihm suchen und nach ihm fragen? Ich glaube, es gibt ein ganz neues Gewicht, eine ganz neue Art und Weise, nach ihm zu fragen und ihn zu suchen, in aller Schwachheit, auch in Tränen, in Leid, in Trauer über uns, über unsere Sünde, wenn wir das tun, ihn wiederum zu suchen, nach ihm fragen, umkehren. Und wisst ihr was, das finde ich genial. Der christliche Glaube ist nicht Moralismus, sondern das ist Gnade. Das ist das Gnadenangebot, das durch diese Umkehr an uns ergeht. Und es ergeht an mich, an euch heute, an jedem Punkt, wo ihr auch immer steht. Wir können nach ihm fragen, umkehren und ihn suchen. Das ist die wunderbare Verheißung. Wenn das nicht der Fall ist, dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass Schuldeingeständnis als Schwäche gilt. Wenn ich öffentlich auf anderen, und es fällt mir zum Beispiel manchmal schwer, meinen Kindern gegenüber meine Sünde zu bekennen, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich dazu stehen kann vor anderen, dass die Schuld eingestanden vor Gott und vor anderen. Oft wird das als Schwäche ausgelegt. Sehr oft leider.
Aber es ist doch schade, es ist eine verpasste Gelegenheit. Wenn Gott sagt, ich züchtige dich, ich weise dich zurecht, können wir sagen, verachte das nicht, ich möchte es nicht verachten, es ist sehr unangenehm, ich muss weinen, ich muss trauern und ich kann umkehren und ihn suchen und das anderen bekennen. Das ist so entlastend. Das sagt dieser Psalm, dass sie ihn suchen. Und ich denke oft, wenn ich die Geschichte von Gottes Volk lese, warum suchten sie nicht? Sie hätten doch jederzeit die Gelegenheit gehabt. Genau, das will ja uns ja die Geschichte sagen. Suche ihn. Kehre um zu ihm. Das ist die Aufforderung aus dieses Psalms. Und der fünfte Schritt, sehr schön, dass der Weise sich warnen lässt und das weitergibt an die nächste Generation. Das ist die Botschaft dieses Psalms. Weise Menschen sind nicht Menschen, die alles schon im Griff haben. Ich bin's zuletzt. Weise Menschen sind solche Menschen, die genau das anerkennen. Gott ist der Handelnde in meinem Leben. Hand das Herz bei euch. Denkt ihr das wirklich? Ist das wirklich in euer Bewusstsein zu gedrungen? Das ist kein ferner Gott, der irgendwo ist und ist mir sowieso egal, was mir geschieht. Nein, er ist wirklich da und er handelt in Geschichte seines Volkes, in meinem Leben, in diesem Land. Ja, er ist der Handelnde, der dies anerkennt, der seine Rebellion und Widerspenstigkeit anerkennt und darüber trauert. Der auch die Zurechtweisung Gottes annehmen kann und umkehrt. Das kann man sagen, ja, so, sehr simpel. Es ist so einfach gesagt und so schwierig getan. Das sind weise Menschen. Am Anfang sagt er, dass diese Menschen, dass die dann den nächsten Generationen weitergibt. Der Weise lässt sich warnen und gibt es der nächsten Generation weiter. Ist dein Verlangen da, weiterzugeben in die nächste Generation? Denke nicht, ah, ich bin ja erst so und so alt. Ja, ganz klar. Es gibt immer Menschen, die sich an dir orientieren. Das bin ich mir so bewusst geworden, jetzt als ich Vater bin, seit 14 Jahren bald. Das Wichtigste ist nicht, was ich sage, sondern das Wichtigste ist, was ich täglich lebe. Es orientieren sich immer Menschen an mir und ich möchte gerne ein weiser Mann werden durch diese Schritte, dass ich auch das weitergeben kann. Und ich kann euch sagen, diese fünf Dinge, so einfach sie auch tönen, das ist ein Leben in Fülle. Ein Leben in Fülle vor Gottes Angesicht heißt, dass ich ihn anerkenne, dass er der Handelnde in meinem Leben ist. Nicht irgendwo fern, irgendwo weg. Nein, er ist da, er handelt mit mir. Ich bin sündig, ich bin rebellisch und ich darf das eingestehen, wenn er mich zurechtweist. Ich darf Buße tun und ich darf diesen Wunsch wachsen, das den nächsten Generationen weiterzugeben. Ich merke einfach, das ist so kräftig, was dieser Psalm sagt. Und klammern wir keinen dieser fünf Punkte aus. Es sind alle notwendig, um eine ausgewogene Sicht zu bekommen und zu wachsen in einem Leben in Fülle. In einem Leben, wir werden gleich noch darauf kommen, dass der wahre David leiten kann. In seiner weisen, mit seiner weisen Hand. So, jetzt habe ich wieder einiges gesagt. Für euch wieder eine Pause, vielleicht wollt ihr das alleine tun, vielleicht mit dem Nachbarn austauschen. Was hat euch angesprochen jetzt aus dieser Sequenz? Es war der Reformator Martin Luther, der genau eigentlich die Vorlage gegeben hat für das, was ich jetzt hier etwas schematisiert zeige. Er sagt, dass uns das Lesen von Gottes Wort ins Gebet treiben soll. Oder dass wir aus diesem heraus ihn anbeten können. Und mir hilft es jeweils, wenn ich mich so vertiefe, oder auch, dass ich dann auch das ihn ins Gebet bringen darf. Ich glaube, dass wenn wir wissen wollen, wie unser Gebetsleben verändert werden kann, dann kann ich euch sagen, es geschieht dadurch, dass wir unser Gebet durch das Wort Gottes erneuern lassen. Dass wir von Gott her oder noch mehr von Gott her denken und so auch unser Gebetsleben Profil gewinnt und auch reichhaltig wird. Das ist eine Möglichkeit, das auch so zu tun. Und unbedingt wichtig, das ist nicht nur eine Kopfsache und dann abgehakt. Am Anfang habe ich gesagt, nicht nur eine lineare Sache, das schnell durchlesen, darin zu leben beginnen, das herausnehmen auf diese Punkte und dann aber auch zu Gott bringen und ihm das zurückbringen. Das ist das, was ihn freut. Gebet ist eigentlich ein Zurücktragen dessen, was er wirkt. Also Schritt 3, Anbetung. Und ich glaube, ich möchte noch einen Punkt dazu fügen. Was dieser Psalm so deutlich macht, wie man das zusammenfassen kann, es wird ja eine Spannung aufgebaut zwischen diesem Gerichtshandeln Gottes und seinem Heilshandeln Gottes. Es wird immer wieder von dieser Rebellion gesprochen, von Gottes Zorn, von Gottes Gericht, aber auch die Aufforderung zu hören. Und eigentlich, so hat ein Alttestamenter das zusammengefasst, Gott rettet durch Gericht. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Gott rettet durch Gericht. Ich kann mich nicht selbst retten, nicht selbst erlösen, das ist sehr verbreitet heute, auch gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, sondern Gott rettet durch Gericht. Es gibt zwei Möglichkeiten, sagt dieser Psalm. Entweder trage ich das Gericht oder dann trägt jemand anders das Gericht. Gott rettet durch das Gericht. Ja, durch wen rettet er denn? Das macht das Ende dieses Psalms, deutet es an. Er wählt den Knecht David. Nun, wer das Alte Testament liest, zum Beispiel 2. Samuel 7, sieht sehr schnell, dass David, oder auch das ganze Alte Testament, dass David ein Hinweis ist auf Jesus, auf den Retter, der kommen wird. Lukas 1, Vers 33 sagt, jetzt kommt der, der auf dem Thron David sitzt und uns erlösen wird von unserer Sünde. Das singt auch Johannes in Lukas 1. Gott rettet durch Gericht, das hat uns dieser Psalm. Natürlich konnte man es im Alten Testament noch nicht so deutlich sehen. Darum ist auch immer wieder die Spannung. Auf der einen Seite richtet Gott und er zürnt, er ist zornig, und auf der anderen Seite rettet er und kann barmherzigkeit. Wie kann das sein? Es gibt nur zwei Wege. Das zeigt dieser Psalm eigentlich auch auf. Entweder, dass wir das Gericht tragen, oder dass ein anderer für uns das Gericht trägt. Und das ist ja das Evangelium, dass durch seinen Knecht David, dass er unser Gericht trägt und dass wir deswegen frei sein dürfen. Das ist die Gnadenbotschaft im Alten Testament, angedeutet, auch immer mehr angekündigt und dann vollzogen im Hauptakt des Dramas von Gottes Geschichte, in der Kreuzigung, erleben, Kreuzigung, begraben werden und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Zentrum des Dramas. Wir haben noch einige Minuten Zeit, um den vierten Schritt anzustoßen. Der vierte Schritt, also erstens war es Drama, zweitens Lehre, im Zeitgeist gegenüberstellen, drittens Anbetung und der vierte Schritt ist Jüngerschaft, Discipleship, Jüngerschaft. Dieser Psalm lehrt uns etwas ganz Wichtiges, nicht ich für mich, ich als mein kleiner Planet, sondern wir sind einbettet in die Geschichte von Gottes Volk. Wenn ihr euch den ganzen Psalm wisst, ist immer dieses Bild von Gottes Gesamtvolk, ist immer präsent. Und ich rege euch an, darüber nachzudenken, über folgende Dinge. Was sagt dieser Psalm, das, was wir jetzt gerade angesagt, bedeutet haben, für meine Gedanken, für meinen Verstand? Wo korrigiert er meine Denkvoraussetzungen? Das wäre die erste Frage. Das zweite, wo korrigiert Gott durch diesen Text meine Gefühle? Wo wurden heilige Gefühle geweckt? Das ist etwas ganz Wichtiges. Gott sind die Gefühle sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass unsere Gefühle geheiligt werden. Bitte spielt das auch nicht gegeneinander aus. Unser Denken muss korrigiert werden, unsere Gefühle müssen erneuert werden, auch die sind von der Sünde behaftet, das ist ganz wichtig. Und es sollen heilige Gefühle geweckt werden in uns, es wird viel zu wenig gelehrt. Wie werden unsere Gefühle geheiligt? Und das dritte ist, wo wird mein Wille gestärkt, das Gute zu tun? Und was heißt das für das, was ich nachher tue? Das hat oft auch damit zusammenhängt, das hängt oft zusammen mit. Gewohnheiten. Nehmen wir mal so gut gesagt, er hat gesagt, manchmal haben wir das Gefühl, im geistlichen Leben laufe alles anders als im natürlichen Leben. Also das heißt, wenn wir mal richtig angesprochen sind, völlig aufgelöst vor Gott, ja, dann beten wir schon mal richtig, aber sonst nicht. Oder wenn dann mal die Stimmung mehr danach ist, dann schlage ich schon mal Gottes Wort auf und lese das auch noch ein zweites Mal, wenn es sein muss, aber sonst nicht. Und so weiter. Nee, das ist ganz anders gemeint. Gott hat das Leben, auch das natürliche Leben geschaffen. Und wenn wir im natürlichen Leben das betrachten, wie das Gott gemacht hat, er hat uns ein Gedächtnis gegeben, er hat uns eine ganz komplizierte Hirnstruktur gegeben, in der wir auch Gefühle und Erfahrungen abspeichern, die sofort wieder aufgerufen werden. Das heißt doch nichts anderes, als dass auch im geistlichen Bereich das genau gleich läuft. Durch ständige Übung, durch Beschäftigung, dich darin leben, darin baden, sich darin sein, dass unser Verstand, unsere Gefühle, unser Willen gestärkt, verändert, geheiligt wird und dass dann neue Gewohnheiten entstehen. So funktioniert das im natürlichen Leben und so funktioniert es genau gleich auch im geistlichen Leben. Und ich möchte euch gerne mit diesen Anregungen einfach noch etwas sein lassen. Vielleicht spielen wir nachher noch ein Lied, dass ihr einfach noch kurz Zeit habt zu überlegen. Vielleicht ist es gut, nur einen Punkt rauszunehmen. Es kann auch sein, dass gefühlsmäßig bei mir was angestoßen worden ist. Oder es kann sein, dass ich merke, dass eigentlich schon Gott den Willen stärkt, etwas zu tun, was ich schon lange eigentlich ausstehend habe. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist auch etwas, was du sagst, ich muss eine Gewohnheit verändern. So, natürlich ist das ganz wichtig. Gute Gewohnheiten zu etablieren kann mein Leben verändern und kann übrigens auch meine Gefühle verändern. Das zeigen ja auch die neuen Forschungsergebnisse. Ja, und Schwester Friederike wird nachher noch ein Lied angeben oder jemand sonst. So 2-3 Minuten.